Ich war letzte Woche gemeinsam mit Andreas im Podcaststudio und wir haben wieder eine neue Folge gemeinsam aufgenommen, wo wir euch einen Einblick hinter die Kulissen von Erkläre die Welt geben. Und wir sind in der Folge auf euer Feedback eingegangen, haben erzählt, was sich so getan hat bei uns in den letzten Monaten und auch, was demnächst alles so geplant ist. Wer sich dafür interessiert, kann sich sehr gern die Folge 368 anhören oder unser erstes gemeinsames Update, das war die Folge 356. Der Podcast lebt von eurer Unterstützung und deshalb geht ein großes Danke an Raffaela, Manuel und Lisa raus, die den Podcast neu unterstützen, und danke auch an alle anderen 441 Personen, die mithelfen unter erklärmir.at/support. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Entscheidung, sich sterilisieren zu lassen, und zwar um die von Julia Brandner. Hallo, liebe Julia.
Hallo, lieber Andreas, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, klar. Ich bin Julia Brandner, ich bin 29 Jahre alt noch und bin Stand-up-Comedian und Autorin.
Wann bist du 30?
Nächsten Monat, im Juni.
Mhm. Zwei Österreicher, die sich in Berlin treffen, um einen Podcast aufzunehmen.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich deinen Akzent gehört habe.
Julia, die Entscheidung, keine Kinder zu wollen und sich sterilisieren zu lassen, ist ja eine sehr private, eine sehr intime. Du redest öffentlich darüber, du hast auch ein Buch drüber geschrieben. Warum? Gibt es sicher Lustigeres, als mit dieser Entscheidung in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ich glaube, es gibt sehr vieles, was lustiger ist. Also das ist so ein Familientreffen zum Beispiel oder ein Termin beim Finanzamt. Aber ja, es regen sich eh sehr viele Leute darüber auf, dass ich das mache. Mhm. Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil ich denke mir, man kann ja auch einfach weiter scrollen, wenn es einen nicht interessiert, und muss einen Algorithmus nicht damit füttern, indem man Hasskommentar hinterlässt. Aber es scheint sehr viele Leute persönlich anzugreifen und genau deshalb mache ich das auch ganz gerne. Mhm. Weil ich finde, so Leute, die sich davon so angegriffen fühlen, genau die sollten das auch mal hören.
Mhm. Warum? Weil die zu wenig reflektiert sind, zu wenig drüber nachgedacht haben, oder?
Ich glaube meistens ja, beziehungsweise weil die auch glauben, dass es eine private Entscheidung ist, die das aber trotzdem so tangiert, wenn es eine fremde Person macht und wenn eine fremde Person eine private Entscheidung trifft, weil es kann einem ja theoretisch komplett wurscht sein, wenn es einen gar nicht tangiert. Tut es aber scheinbar. Mhm. Also ist es doch wahrscheinlich gar nicht so privat.
Mhm. Du hast in deinem Buch auch geschrieben, du liest alle die Kommentare unter deinem Post, wenn es um das Thema geht. Mhm. So. Bist du Masochistin oder warum?
Nein, ich arbeite jetzt einfach mit einer Firma zusammen, wo ich Hasskommentare melden kann, und die schreiben dann Anwaltsbriefe und dann gibt es auch Schadenersatzforderungen, und für mich ist das jetzt vielleicht quasi so eine Art, mir so einen Nebenverdienst aufzubauen. Mhm. Ich habe das meiner besten Freundin erzählt und sie meinte dann so, ja Julia, mach doch jetzt noch ein paar Sachen, hau doch noch ein paar Statements raus, die provozieren, so sag doch mal sowas wie, Frauen sind auch Menschen.
Okay, cool.
Na, also ich zeige das jetzt auch alles an.
Mhm. Und funktioniert das? Also
ja, also es funktioniert insoweit, dass sie sich meistens auch entschuldigen. Mhm. Und das ist eigentlich dann auch schon nochmal ein Triumph. Und ich glaube, jeder Internet-Rambo, den die Welt weniger hat, ist gut.
Mhm.
Weil es gibt auch Leute, die haben jetzt nicht so ein dickes Fell wie ich und da kann das halt wirklich dann richtig arg auf die Psyche schlagen. Und ich will einfach, dass solche Leute sich einmal so mit den Konsequenzen ihres eigenen Handelns auseinandersetzen und dass die auch einmal merken, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass sie vielleicht in Zukunft zweimal überlegen, ob man jetzt wirklich eine fremde Person im Internet beleidigen muss oder überhaupt jemanden beleidigen muss.
Mhm. Schön, Hut ab. Hut ab auch vor deiner Entscheidung, das zu thematisieren und dich da der Öffentlichkeit zu stellen. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Du beschreibst in deinem Buch, dass bei dir die Vorstellung, Kinder zu bekommen, immer schon eine eher
unangenehme war.
Ja.
Ja, das war es auch wirklich schon immer. Also ich habe mich da nie wirklich reinfühlen können. Also im Kindergarten, da wird ja auch öfter mal so Vater-Mutter-Kind gespielt und ich wollte einfach immer der Vater sein, weil ich habe so von meinem Vater gekannt, der sitzt einfach nur so im Arbeitszimmer vor seinem Computer und beschäftigt sich jetzt nicht so mit den Kindern. Das war das für mich irgendwie so die sympathischste Rolle. Und irgendwie hat sich das auch nie ergeben, dass ich dann meine Meinung dazu geändert habe. Also bei mir ist der Kinderwunsch einfach nie aufgekommen. Der war nie da und der ist nie aufgekommen. Und ich glaube, also mittlerweile bin ich jetzt fast 30, ich glaube, der Wunsch kommt auch nicht mehr.
Mhm. Und du, es ist aber lange nicht so einfach gefallen, das irgendwie auch zu akzeptieren oder dann auch dazu zu stehen und zu sagen, ja, auch wenn alle Leute rund um mich sagen, das ist so das Tollste, was man erleben kann, was ja auch für viele Menschen sehr toll ist und was wir ja niemanden absprechen.
Sprechen wir gar niemandem ab. Aber es beeinflusst einen natürlich schon. Also man denkt sich halt natürlich schon so, was ist jetzt falsch mit mir? Oder ist überhaupt was falsch mit mir? Habe ich das Recht, keine Kinder zu wollen? Macht man das nicht einfach so? Kann ich das überhaupt so sagen? Also ich bin da auch schon in der frühen Kindheit sehr angefeindet worden, wenn ich das gesagt habe. Und ich bin dann einfach so den Weg des geringeren Widerstands gegangen und habe dann immer gesagt, ich will zwei Kinder. Habe es aber nie wirklich gefühlt. Habe mir für die dann auch sogar schon Namen überlegt, an einfach nur damit ich diese komischen Konversationen dann nicht führen muss.
Mhm. Wie waren die Namen?
Amy und Max. Hätte ich gern gehabt.
Amy und Max.
Ja.
RIP.
Ja. Ich habe es meinen entfernten Eileiter so getauft. So marschend wie zwei.
Zu deinen entfernten Eileitern kommen dann noch zu Amy und Max. Aber wenn du sagst, du hast schon als Kind, war das unangenehm, wenn du das ausgesprochen hast? Hast du da Erinnerungen, wo du gesagt hast, ich möchte nicht Mama werden und die Leute haben dann irritiert reagiert?
Ja, ja, also ich meine, das war so im Volksschulalter, also Grundschule, falls jetzt jemand in Deutschland zuhört. In dem Alter ist das schon sehr, sehr oft aufgekommen und sehr oft vorgekommen, aber da war ich generell so ein bisschen Außenseiterin, weil ich war als halbwegs hochdeutsch sprechendes Kind in einer Tiroler Landschule. Also kannst du ungefähr vorstellen, wie angenehm das da war. Auch als einzige, nicht wahnsinnig religiös, als einzige mit geschiedenen Eltern, einzige, die nicht auf dem Bauernhof gelebt hat. Also ich war eh schon so komplette Außenseiterin. Und dann stößt du natürlich da öfter mal auf taube Ohren und da kommt auch sehr viel Unverständnis, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man nicht an Gott glaubt oder eben, dass man auch keine Kinder will und dass man sich dieses schöne Familienleben irgendwie gar nicht so schön vorstellt.
Mhm. Das war diese katholische Mädchenschule.
Ah, nein, das war danach. Das war dann das Gymnasium, das waren 8 Jahre. Das ist natürlich auch nur darum gegangen, dass du als Frau quasi dafür ausgebildet wirst, dich um dein Heim zu sorgen. Also wir hatten auch 2 Jahre Hauswirtschaftsunterricht und ja, Katastrophe eigentlich. Also ich meine, gut, dass man solche Basic Life Skills auch mitbekommt. Ich finde es nur schön, wenn das auch Männer mitbekommen würden. Weil auch die können ja auch mal irgendwie alleine enden oder vielleicht alleine mal einen Haushalt führen. Wenn man sich die Male Loneliness Epidemic anschaut, wird das immer häufiger. Dann sollte man schon mal seine eigene Wäsche waschen können.
Aber es gibt ja dann zur Rettung noch Bier.
Ja.
wenn man alleine landet. Wann war bei dir der Moment, wo du wirklich so gesagt hast, okay, ich habe keinen Bock mehr, mich da jetzt zu verstecken und über Amy und Max zu reden, sondern ich will das einfach nicht und ich will mir das auch nicht aufzwingen lassen?
Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also es war, glaube ich, so mit fortschreitender Jugend irgendwann mal. So das Ende meiner 10er Jahre quasi. Anfang 20, irgendwie so um den Dreh. Also ich habe mich auch in der Jugend einfach gar nicht damit beschäftigt.
Mal andere Sorgen.
Ja, genau, auch mal andere Sorgen.
Ja. Und irgendwann war aber der Punkt so, okay, was kann man tun, um keine Kinder zu bekommen? Man kann verhüten oder man kann keinen Sex haben. Genau. Oder man kann Amy und Max entfernen lassen.
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja eigentlich eine Form von Verhütung. Also es fällt in die Kategorie 1, würde ich sagen. Es ist halt eine sehr sichere Art davon. Und auch eine sehr nebenwirkungsarme Art. Also ich finde das auch immer so lustig, wenn Leute sagen, dass das so ein radikaler Schritt ist. Wo ich mir denke, jo, aber sich ein Leben lang Hormone zu ballern, die im Körper eine Schwangerschaft vortäuschen, ist kein radikaler Schritt. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das, ob ich das jetzt unterschreiben würde.
Ja.
Also vor allem, wenn man sich ja sicher ist, warum soll man sich ein Leben lang Hormone zuführen, wo man auch keine Ahnung hat, was das für Folgeschäden haben könnte.
Gab es bei dir Vorbilder oder so? Oder wie ist die Idee in deinen Kopf gekommen? Ich lasse mich sterilisieren.
Ich habe das zufällig einmal in irgendeiner Nachmittagstelenovela, die ich damals gerne geschaut habe, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil es mir peinlich ist, da habe ich das zufällig gesehen, dass einer sterilisiert war und dann, ich wusste gar nicht, dass das geht bei Frauen, beziehungsweise überhaupt bei Menschen. Ich habe gedacht, das macht man mit Hunden. So, das war so damals mein Wissensstand mit, weiß ich nicht, 14, 15. Und da hat sich so der Gedanke zum ersten Mal so in meinen Kopf gepflanzt und habe es dann aber ruhen lassen, weil ich ja eh zu jung dafür war. Und habe dann mit Anfang 20 einfach mal gefragt und war dann aber auch noch zu jung, weil in Österreich geht das erst ab 25. Und ja, dann habe ich es dann irgendwann nochmal mit 26, 27, glaube ich, noch einmal aufgenommen.
Mhm. Findest du das gut, dass das bis 25 nicht geht?
Puh, eigentlich nicht. Also ich denke mal, so in Deutschland und in der Schweiz funktioniert es auch, dass es ab 18 ist. Und ich fände es angemessen, wenn man die Sterilisation dann auch wirklich ohne große Voraussetzungen dann bekommt, sobald man 25 ist. Aber das kriegst du ja auch nicht. Also im Wesentlichen ist es ja auch immer noch ab 25 reine Ärztewillkür, ob sie dich jetzt sterilisieren oder nicht.
Mhm.
Und vielleicht sollte man da einfach einen genaueren Leitfaden erarbeiten, wann das okay ist. Also wenn man schon bis 25 warten muss, dann sollte man danach das alle einfach auch bekommen.
Ja.
Weil ich finde, mit 25 ist man so ausgereift, dass man die Entscheidung treffen kann.
Voll. Trifft mir auch die Entscheidung, Kinder zu bekommen.
Ja, eben. Also meine Mama hat mich mit 24 bekommen.
Mhm.
Die hat jetzt auch kein Gutachten dafür ablegen müssen, dass sie dafür reif genug ist. Und ich finde, da würde es aber ehrlich gesagt mehr Sinn machen.
Mhm. Ja.
Ja, weil da beeinflusst du dich ja eigentlich nur selber oder da fährst du maximal dein eigenes Leben gegen die Wand. Aber wenn du Kinder kriegst, dann hängt da halt noch ein unschuldiges Kind dran.
Mhm.
Das hat sich auch nicht ausgesucht. Deshalb ja, wäre ich eher mehr für einen Elternführerschein oder so. Also ich meine, natürlich jetzt kann man jetzt niemandem verbieten, Kinder zu kriegen. Da haben wir wieder das Thema Geburtenkontrolle, ist auch schon einmal nicht gut gelaufen. Also dafür bin ich jetzt natürlich nicht. Aber ich meine, in Wien, da musst du einen Sachkundenachweis ablegen, wenn du dir einen Hund zulegen willst. Also ich habe für einen Zwergpool mehr Voraussetzungen erfüllen müssen als für ein Kind. Finde ich schon noch ein bisschen paradox.
Bist du ein Zwergpudel?
Ja. Zwergpudel sind so toll. Er ist besonders toll. Weil er bei Freunden von mir in Wien wohnt.
Also, ach so.
Der wohnt nicht mehr bei mir, weil ich auch mit dem Zwergpudel hart überfordert war. Und meine Freunde, die haben ein großes Haus, die haben schon zwei Hunde und eine Katze gehabt. Die waren so, ja, ob wir jetzt drei oder vier Haustiere haben, ist uns auch schon egal. Und die Hunde verstehen sich super, sie lieben ihn, er liebt sie. Und ich sehe ihn jetzt hin und wieder, er freut sich, mich zu sehen. Also ich bin jetzt eigentlich Vater von einem Scheidungskind, sage ich immer.
Okay, aber du warst dann alt genug und hast das wieder aufgenommen und hast gemerkt, dass das nicht so easy ist, wie du dachtest oder wie man das vielleicht gerne hätte.
Ja, genau. Also mir wurde dann halt erklärt, ich brauche dann, weil ich jetzt auch noch unter 30 bin, brauche ich jetzt noch ein psychologisches Gutachten dafür, was absolut rechtlich gesehen Bullshit ist, weil diesen Paragraphen gibt es nirgends, habe ich nachgeschaut und Anwälte meines Vertrauens gefragt, gibt es einfach nicht. Also das ist einfach eine Lüge. Aber hat man dann gedacht, ja gut, sollen sie es haben, wenn die dafür meinen Willen bekommen.
Und das Gutachten soll dir zeigen, also soll bezeugen, dass du bei Sinnen bist.
Ja, genau.
Ja.
Auch da würde ich mir denken, wäre sinnvoller, wenn man das vor einer Geburt machen würde, aber jo.
Ja. Ja, stell mir auch wieder logistisch schwierig vor. Aber
eben, also man kann ja dann auch niemanden zwingen, so das Kind abtreiben zu lassen. Das ist dann auch wieder das Thema Geburtenkontrolle.
Ja.
Ja, da wollen wir nicht zurück.
Mhm. Ja, voll. Und damit wollen wir auch nicht zitiert werden.
Nein.
Okay, aber der erste Punkt, wo du dann in der Öffentlichkeit laut aufgetreten bist bei dem Thema, war, du schreibst deiner Gynäkologin.
Genau.
Damals der Sprechstundenhilfe.
Ja, also die fangen ja alle Nachrichten ab, damit sich die Ärztin ja selber drum kümmern muss. Und die hat dann halt geantwortet und meinte dann, dass es unter 30 nicht möglich ist ohne psychologisches Gutachten, aber dass sie mir gerne eine Kupferspirale anbieten können. Was absoluter Bullshit war, weil sie mir die Kupferspirale, also die Goldspirale, die ich damals hatte, selber noch gezogen haben, weil ich sie nicht vertragen habe und das mit meiner Gebärmutterfehlbildung nicht geht. Daher habe ich schon gewusst, das kommt jetzt nicht von meiner Ärztin selber, weil die hätte das gewusst und die hätte mir das dann ja logischerweise auch nicht vorgeschlagen.
Ja, aber deine erste Reaktion dann auf dieses, hey, wie wär's, wenn du Kupferspirale nimmst und du brauchst dafür so ein Gutachten, war irgendwie Wut.
Ja, also ich habe da dann auch ganz wütend zurückgeschrieben, dass mir dieser Paragraph nicht bekannt ist und dass, wenn sie einmal in die Akte geschaut hätten, dass sie selber gesehen hätten, dass bei mir Kupferspirale nicht geht. Und daraufhin haben die mich geghostet. Fand ich auch irgendwie witzig. Da hat man so eine saure Art, damit umzugehen.
Und du hast ja dann gedacht, da machen wir einen Insta-Post dazu.
Genau. Erst einmal auf Insta posten, ja, weil sonst das nicht passiert. Genauso wie mit jedem Workout. Du warst nicht beim Sport, wenn du es nicht auf Instagram gepostet hast. Genau.
Und ist dann viral gegangen.
Das ist viral gegangen, ja. Das hat irgendwie eine 500.000 Menschen erreicht. Und die meisten haben sich da mit mir drüber aufgeregt.
Ja. Was ja schon wieder zeigt, da geht es nicht nur um dich und um deinen einzelnen Fall, sondern darum, dass die Entscheidungen von Frauen und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen auch in scheinbar fortschrittlichen Ländern noch immer nicht so ernst genommen wird.
Ja, genau. Also haben mir auch Leute wirklich haarsträubende Geschichten dazu geschickt. Also mir hat zum Beispiel eine Frau geschrieben, dass sie Gebärmutterhalskrebs hatte und den operieren musste. Und dann meinte der Arzt, nimmt lieber nicht so viel weg, damit die Fruchtbarkeit intakt bleibt. Und sie meinte so, nein, nehmen Sie bitte alles weg, weil ich möchte einfach in erster Linie krebsfrei sein. Ich habe keine Kinderwunsch. Familienplanung ist abgeschlossen bei mir. Und dann hat er, während sie in der Narkose lag, entschieden, einfach nur ganz wenig wegzunehmen, weshalb sie nicht komplett krebsfrei wurde und jetzt hier das halbe Jahr noch zur Kontrolle gehen muss und hoffen muss. Und da dachte ich mir so, ey, geht's eigentlich noch? Also seid ihr irgendwo angerannt? Ja.
Und du bist dann noch einmal zu deiner Ärztin gegangen, zu deiner Gynäkologin. Beschreibst du das im Buch, wie sehr du dich darauf vorbereitet hast?
Ich habe mich mehr darauf vorbereitet als auf meine Führerscheinprüfung.
Die du bestanden hast.
Die habe ich bestanden, ja.
Genau. Und worauf hast du dich da vorbereitet? Womit hast du gerechnet bei dem Gespräch?
Also ich habe damit gerechnet, dass so Fragen kommen wie, ja, haben Sie sich auch gut überlegt? Was sagt denn Ihr Partner dazu? Was ist, wenn Sie dann doch irgendwann mal Kinder wollen? Blablabla, die ganzen Standardfragen, die man halt so bekommt. Mhm. Wollen Sie dann einfach verhüten? Ja, diese Klassiker.
Ja. Und deine Ärztin war dann ganz cool.
Die war cool, ja. Also sie hat einfach am Anfang so ganz normal getippt und meinte so, ja, Frau Brandner, haben Sie noch diesen Langzeitzyklus mit dem Verhütungsring? Und ich war so, nein, dann habe ich nicht mehr, ich habe ihn abgesetzt. Und sie so, ah, weil Sie schwanger werden wollen. Ich so, nein, weil ich mich sterilisieren lassen will. Und dann war sie so, ah ja. Ja, wenn Sie keine Kinder wollen und Sie sicher sind, dann ist das ja eine sinnvolle Entscheidung.
Mhm. Cool.
Ja.
Und was hat das dann mit dir gemacht? Dich entwaffnet?
Das hat mich komplett entwaffnet. Also, ja. Bin quasi mit 100 km/h auf eine Sackgasse zugefahren. Also, muss mich ganz schnell bremsen. Mhm. Habe ich natürlich auch gar nicht gewusst, was ich darauf sagen soll, weil ich gar nicht damit gerechnet habe. Mhm. Aber natürlich hat es mich gefreut.
Ja. Schön. Also, da wird man dann mal ernst genommen und angenommen.
Ja, genau. Mhm. Und die war auch dann super supportive und hat dann geschaut, dass eben alles gut läuft und dass ich den Termin auch ganz schnell kriege. Mhm. Und dann war es, glaube ich, so 2 Monate später sogar schon soweit.
Und die hat dir aber dann erklärt, okay, das mit dem Gutachten, das schreibt kein Gesetz vor, aber damit man als Ärztin safe ist, macht man das.
Ja, sie wollte es halt irgendwie so für ihre persönliche Sicherheit haben und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich habe ja eh eine Psychiaterin, der ich nur schreiben muss, ob sie mir sowas schreiben kann und dann passt das schon.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, ja gut, soll sie es haben.
Voll. Und du bist offiziell zurechnungsfähig.
Offiziell zurechnungsfähig, ja. Auch wenn mir das sehr viele Leute in den Instagram-Kommentarspalten gerne absprechen. Aber ich bin tatsächlich zurechnungsfähig.
Freue mich für dich.
Dankeschön. Ich mich auch. Brauche keine gesetzlichen Vormunde, bin ich Britney Spears.
Und du warst bei der Gynäkologin, die hat dich zu deiner Psychiaterin geschickt, die hat dir diesen Wisch geschrieben.
Genau.
Ist auch schön in Berlin, das Wort Wisch zu verwenden.
Ja. Sagt man das gar nicht in Deutschland?
Ich weiß nicht.
Ich habe auch keine
Ahnung. Probier mal gleich dann.
Ja, draußen. Voll.
Ja.
Probier mal gleich, ja.
Unterschreib den Wisch. okay, und dann hast du gesagt, ist das relativ schnell gegangen, dass du so einen Termin bekommen hast.
Ja, voll. Also ich bin dann nochmal mit dem Gutachten zu meiner Gynäkologin und die meinte so, verbrannt, ne? Ich glaube, ihre Ärztin mag sie gerne. Ja. Und meine Psychiaterin hat sich da auch voll mit mir aufgeregt. Die war auch so, das ist ein Wahnsinn, was man da jungen Frauen zumutet und dass man denen einfach abspricht, so Entscheidungen über sich selber treffen zu können. Ich meine, wo sind wir denn? Mhm. Also die hat sich richtig aufgeregt. So die hat so richtig exzessiv getippt, also war so richtig laut auch. Die war so richtig wütend. Ja. Die war richtig wütend. Mhm. Ja, Lisi, beste Frau.
Ich denke gerade so dran, wie das ja noch in den, glaube ich, bis in die 60er, 70er Jahre war, dass man auch eine Unterschrift brauchte als Frau, dass man arbeiten durfte.
Ja.
Also es hat ein bisschen so den Vibe.
Schon ein bisschen, ja. Ich finde auch nur, dass es auch von einer Frau diesmal kommen darf und nicht von einem Mann.
Ja. Okay, du bist zurechnungsfähig. 2 Monate später geht das schon los. Was für ein großer Eingriff ist da? Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist wie eine Blinddarmentfernung eigentlich. Mhm. Also es ist eine Laparoskopie, es dauert 20 Minuten. Kannst am selben Tag wieder heimgehen.
Mhm.
Ist jetzt nicht so aufwendig, wie immer alle tun. Also das ist jetzt nicht so, dass man danach eine Woche im Krankenhaus bleiben muss und ewig nicht schwer heben darf, sondern das ist eigentlich ein ganz kleiner Routineeingriff.
Mhm. Wie du das dann so angegangen bist und wusstest, okay, das ziehe ich jetzt durch, hast du das für dich behalten? Hast du da mit deiner Family drüber geredet, mit deinen Freundinnen, Freunden?
Also du weißt, dass ich gleich einen Insta-Post verfasst habe. Was denkst du? Nein, das habe ich nicht für mich behalten. Also da habe ich schon gleich mit allen drüber geredet. Ich wollte ja meine Freude darüber auch teilen.
Mhm. Und in deinem privaten Umfeld, wie waren da die Reaktionen?
Die haben ja alle gewusst, dass ich keine Kinder will. Also da hat sich jetzt niemand beschwert oder da war jetzt niemand irgendwie so, bist du ganz sicher? Sondern die waren alle so, ja cool, freut mich für dich.
Mhm. Und deine Mama?
Ja, die war auch total supportive. Also die hat sich natürlich irgendwann einmal Enkelkinder gewünscht, aber dann hat sie irgendwann einmal festgestellt, dass sich dieser Wunsch nicht erfüllen wird. Und dann hat sie auch gesagt, ja, was bringen mir denn Enkelkinder, wenn mein Kind dadurch unglücklich wird?
Das fand ich so einen schönen Satz in deinem Buch,
ja,
von deiner Mama.
Ja, vor allem Mama ist die Beste.
Auf der Druck, den man bekommt, dass man quasi für die eigenen Eltern Kinder bekommt, damit denen nicht fad wird in der Pension.
Ja, aber ich glaube, meine Mutter wird nie fad. Meine Mutter hat so hartes ADHS, ich werde die ganze Zeit beschäftigt.
Ja, okay, schön. Und weißt du noch, wie sich das für dich angefühlt hat, da zur OP zu gehen? War das irgendwie ein mulmiges Gefühl oder war das?
Gar nicht.
Mhm.
Gar nicht. Also ich war da tiefenentspannt. Ich habe mir gedacht, ja, ich bin in guten Händen. Will schon passen.
Und auch nicht so letzte Gedanken, so mache ich hier keinen Scheiß.
Nein, das eigentlich gar nicht. Das Einzige, was ich mir noch gedacht habe, war, mag ich Männer wirklich noch so sehr, dass es sich lohnt, jetzt dafür so die Eileiter entfernen zu lassen, oder damit ich mit ihnen hin und wieder noch schlafen kann, scheinen. Keine Ahnung. Das war der einzige Gedanke, aber sonst.
Also gedacht, ja.
Ja, haben wir gesagt, so ja, wird schon passen. Warte, haben wir und was weg ist, ist weg.
Okay, dann und das macht man unter Narkose, oder?
Genau, das macht man unter Vollnarkose. Ist ja doch eine größere, also ist eine Bauchspiegelung. Also du schneidest ja quasi, also du schneidest nicht wirklich den Bauch auf, aber du kriegst halt trotzdem schon 3 Stiche in den Bauch rein und ja, dann wird der Bauch aufgeblasen und so. Das kann man unter Vollnarkose scheinbar machen.
Und es hätte auch die Möglichkeit geben, die einfach zu veröden, die Eileiter, und sie nicht ganz rausnehmen zu lassen.
Genau, hat meine Ärztin gesagt, wenn wir da eh schon zugange sind, dann nehmen wir sie besser gleich komplett raus, weil die meisten Eierstockkrebsarten entstehen im Eileiter und dann hast du quasi ein vermindertes Krebsrisiko und du kannst auch keine Eileiterschwangerschaft mehr bekommen.
Mhm.
Also das ist quasi für die Gesundheit auch noch was getan.
Ja. Und du berichtest auch drüber, dass du in deinem Zimmer mit einer Frau gelegen bist, wo du dir zuerst, ich glaube, alten Drachen oder so.
Ja, so also Typ Hausdrachen, haben wir am Anfang gedacht, ja. Ja, die war halt so ein bisschen muffig, wo sie reingekommen ist. Also die hatte auch so Mundwinkel, die so im Kind drin hingen. Also am Anfang habe ich mich wirklich unwohl gefühlt mit der und dann dachte ich mir so, ich bin schon froh, dass ich am gleichen Tag wieder rauskomme. Meine Mama hat sogar noch gefragt, so, soll ich dir ein Einzelzimmer besorgen? Und dann war ich so, Mama, das passt schon. Also die meiste Zeit werde ich eh pennen. Und dann bin ich quasi wieder ins Zimmer gekommen und habe die Narkose diesmal gar nicht vertragen. Also mir ist richtig, richtig schlecht geworden. Ich habe mir den ganzen Tag übergeben, was irgendwie lustig ist, weil das so ein klassischer Schwangerschaftstag ist. Das fand ich ein bisschen ironisch. Und dann habe ich halt irgendwie, wenn mir so schlecht war, ich habe so richtig zu heulen begonnen, obwohl ich gar nicht traurig war, aber es war einfach so, mir ging es körperlich so schlecht, ich musste dann wirklich so weinen. Und dann hat sie aber voll lieb mit mir zu reden begonnen und war dann so, na, begeben Sie sich einfach auf eine kleine Traumreise. Sie sind ja noch so jung, Sie haben sich ja noch so viel Tolles vor. Also mich kommen jetzt dann bald meine erwachsenen Kinder besuchen und das wird dann bei Ihnen auch so sein. Und ich war so, nein. Und dann war so, okay, kippt jetzt die Stimmung. Und dann habe ich gesagt, so, nein, das wird bei mir nicht so sein. Ich hab jetzt gerade die Eileiter entfernen lassen. Und dann war sie so, ja, und damit haben sie auch eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen, weil keine Frau muss heutzutage mehr eine Gebärmaschine sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme alles zurück, was ich über die gedacht habe. Dann war sie total nett. So, dann haben wir uns noch richtig, richtig nett unterhalten.
Zeigt mal wieder, wie oft man Leute in der Schublade steckt. Und dann,
ja, total. Habe ich selber gelernt, meine eigenen Vorurteile zu hinterfragen.
Boah. Und du beschreibst auch lustigerweise, also nicht nur hat sich angefühlt wie ein Schwangerschaftstag, dass du gekotzt hast den ganzen Tag, sondern es hat sich auch deine OP verschoben, weil davor eine Not.
Ja, genau, da hat sich eine Notkreiserschnitte dazwischen gedrängelt. Das war ja auch irgendwie lustig. Ich bin dann auch so in diesem Aufwachraum gelegen und habe dann so ein Kind schreien gehört und dann war ich so, okay, das ist nicht meins. Halleluja.
Okay, und dann bist du am selben Tag, durftest du dann wieder nach Hause und dir ging es dann rasch wieder besser?
Ja, also sobald ich zu Hause war, ging es mir gut. Also ich bin danach, ich musste ja auch immer noch kotzen und wollte dann so an der Nachtschwestern vorbei. Und dann habe ich so gesagt, ja, übrigens, tschüss, ich bin jetzt weg. Und mir ist aber schon richtig mulmig geworden, wo ich da gestanden bin. Und dann habe ich noch so zwei von diesen Schüsseln vollgekotzt. Und dann war die eine Nachtschwester so, na, sie können jetzt auf keinen Fall gehen, sie legen sich jetzt sofort wieder hin, jetzt sind wir ja noch fertig. Und dann war die andere so, na, geh bitte, Gesela. Also die Dame hat sich jetzt eh schon alles aus dem Leib gekotzt, da geben wir jetzt ein bisschen was gegen die Übelkeit und dann kann sie nach Hause gehen, da kommt jetzt eh nichts mehr raus. Und ja, die hat mich dann quasi gerettet, dass ich dann noch nach Hause durfte.
Und hatte sie recht, war der Magen leer?
Der Magen war leer, ich habe mich dann noch nicht mehr übergeben. Ja. Meine Mama hat mich abgeholt, ich bin mit dem Auto gefahren, bin so auf dem Beifahrersitz gesessen, habe das Fenster aufgemacht, habe den Kopf rausgehangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich kotzen muss, dann zumindest nicht in mein Auto. Ja, musste dann aber zum Glück nicht mehr. Und dann ging es mir auch dann gleich besser.
Ich frage mich gerade, wenn man seinen Kopf raushält beim Fenster und dann kotzen muss, wenn man nach vorne schaut, ob man sich selber ankotzt mit dem Fahrtwind. Aber wahrscheinlich kotzt man nach unten.
Ich habe den Kopf nach unten gedreht.
Schlauer.
Ja. Das habe ich von besoffenen Taxifahrten gelernt.
Okay, und dann, wie hat sich das angefühlt, dass Amy und Max nicht mehr bei dir waren?
Ja, gut. Also die ersten Tage habe ich es noch gar nicht so realisiert. Das war für mich eher mal so, ja, mir tut unter Bauch ein bisschen weh und die Narben zwicken. Deshalb war das so ein bisschen das vorherrschende Gefühl. Aber sonst, ja, das hat sich dann so nach und nach einfach eingestellt und dann war ich dann einfach nur froh drüber und war dann erleichtert.
Mhm. Du schreibst auch so, dass sich das dann so richtig angefühlt hat, weil dein Körper jetzt so eine Funktion nicht mehr hatte, die er gefühlt nie hätte haben sollen, weil du nichts damit wollte, hat dich keiner gefragt.
Ja, genau. Also ich wollte nie fruchtbar sein, hat mich keiner gefragt und jetzt bin ich es nicht mehr. Halleluja.
Ja.
Und das sage ich als Antikatholikin.
Fein. Und hat das so irgendwie was verändert mit dir, so, dass du nicht mehr fruchtbar bist? Macht das das Leben irgendwie chilliger?
Ja, es macht es chilliger. Also ich bin viel entspannter geworden in vielerlei Hinsicht auch einfach. Ich bin auch viel entspannter mit Kindern geworden.
Mhm.
Also früher, also ich habe richtig Beklemmungen bekommen, wenn ich Kinder nur gesehen habe. Und das habe ich jetzt mittlerweile einfach gar nicht mehr. Also ich verstehe mich jetzt auch gut mit Kindern von Freunden von mir. Die finde ich alle total süß. Einfach, weil sie nicht mehr so diesen Stress in mir auslösen. Weil ich mir denke, gut, ihr seid total süß, aber ihr seid jetzt meine und ihr werdet jetzt nicht meine sein, das ist großartig.
Und dieser Stress, war das so, vielleicht passiert mir das und ich möchte nicht so leben? Oder
genau.
War's? Ja.
Ja.
Und auch so, hat es auch eine Rolle gespielt, so dieser orge gesellschaftliche Druck und dieses, eine Frau muss gebären und das ist das Schönste, was dir je passieren kann?
Na, das war mir eigentlich immer wurscht.
Mhm.
Weil ich denke mir so, was macht denn die Gesellschaft für mich als Frau? Also auch nicht so viel, wenn wir mal ehrlich sind.
Mhm.
Deshalb, na. Also ich sehe mir da der Gesellschaft gegenüber nicht in der Pflicht.
Voll. Aber das ist so eine Abwehrreaktion, mal so quasi, also weil du dich dann befreit gefühlt hast, dass das weg ist.
So genau, ich muss so es
jetzt
kann
nicht mehr entsprechen.
Oder? Ja, also beziehungsweise auch, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich Kinder will, es zieht wahrscheinlich keine lange Diskussion mehr nach sich, einfach weil ich sagen kann, ich kann keine bekommen. Und dann halten meistens die Leute eh sehr betroffen die Fresse.
Mhm.
Weil die sind dann so, oh mein Gott, sie kann keine Kinder bekommen, das war keine freie Entscheidung, oh mein Gott, die Arme.
Ja.
Und dann vermeiden die das Thema meistens.
Das ist cool, schön. Du sagst nicht, du bist sterilisiert, sondern du sagst, ich kann keine Kinder
bekommen. Ja, genau.
Also, oh Gott.
Genau, das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut. Kennst du den Film Traumfrauen?
Mhm.
Da ist eine von ihrem Mann verlassen worden, nach ewig langen Ehejahren. Und danach sagt ihre Freundin so, sag doch einfach, mein Mann ist von mir gegangen. Und dann dachte ich mir so,
smart.
Ja, das ist richtig smart, weil man sich so, im besten Fall denken die sei es einfach tot. Und das war so eine ähnliche Einstellung, die ich jetzt dazu quasi habe. Und dann haben wir gedacht, ich formuliere das jetzt auch einfach so.
Mhm.
Und dann fragen die eh nicht mehr genauer nach.
Darüber hast du auch total interessant berichtet, so wie übergriffig viele Menschen mit dem Thema umgehen, was sehr sensibles ist und was ich als Mann auch kenne, aber bei Frauen noch mal Faktor 1000 ist, so quasi wann ist denn bei dir soweit? Und
ja, ja, bei Frauen ist es so, ja, die biologische Uhr, die tickt. Und so, ja, bei mir jetzt nicht mehr. Die tickt nicht so laut, dass ein Kinderschrei übertönt. Aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass das Männer auch zu hören kriegen. Aber ich glaube, bei Frauen ist es halt wirklich nur so dieses Ablaufdatum, was du irgendwie so aufgedrückt kriegst als Frau. Was ich auch irgendwie schon ein bisschen kritisch finde. Weil ich denke mir so, du bist ja trotzdem immer noch eine Frau und du bist ja trotzdem noch ein menschliches Wesen, das irgendwie Träume, Gedanken und Gefühle hat.
Mhm.
Und finde ich auch nicht fair, dass man Frauen das so aufdrückt.
Voll.
Und abgesehen davon, es gibt ja auch so Leute, die können keine Kinder bekommen, leiden vielleicht total drunter und man weiß es aber nicht. Und danach fragt man die so, ja, wann ist es denn endlich soweit? Und die denken sich so, scheiße, ich hätte gern, dass es soweit ist bald.
Mhm.
Und es ist einfach nicht soweit. Also es kann mega verletzend noch sein.
Den Vorwurf hast du auch bekommen, so du trittst also öffentlich stolz happy auf damit, dass du keine Kinder möchtest. Mhm. Und andere Leute würden gerne, können aber nicht.
Ja, aber mir schreiben total viele Leute mit unerfülltem Kinderwunsch, dass es sie total nervt, dass sie da immer so herangezogen werden, als Grund, warum ich nie darüber sprechen dürfen sollte, weil die sind reflektiert genug in der Regel, dass sie erkennen, dass mein nicht vorhandener Kinderwunsch nichts mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch zu tun hat. Also sie werden nicht mehr fruchtbar dadurch, dass ich jetzt Kinder bekomme. Also diese intellektuelle Transferleistung, das kriegen die meisten Leute schon auch hin, zum Glück.
Nicht alle. Aber,
ja, nicht alle, aber die Betroffenen meistens schon tatsächlich. Also ich habe jetzt noch nie jemanden erlebt, der gemeint hat, du, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch und dass du jetzt sagst, du willst keine Kinder, das verletzt mich total. Mhm. Also das hat mir noch niemand geschrieben bisher. Die meisten sind so, ja, du, ich freue mich, dass sich dein Wunsch, keine Kinder zu haben, erfüllt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich mein Wunsch, Kinder zu haben, auch erfüllt, aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun.
Ja. Eine Frage, die du auch öfter bekommen hast, glaube ich, ist so, wirst du es dann vielleicht nicht mal bereuen später? Weil anders
ja, ist ich würde mir so wünschen, dass das einmal so Leute gefragt wird, die heiraten wollen. Also wie viele Leute bereuen ihre Ehe? Ich glaube, ganz viele. Oder so Leute, die schwanger sind. So, die fragt doch auch niemand, so glaubst du, dass du mal bereust, Kinder zu haben? Obwohl das gar nicht aber so selten vorkommt, dass es Leute bereuen, Kinder bekommen zu haben, aus den verschiedensten Gründen. Und ich denke mir auch so, warum glauben als auch Leute, dass sie das zu ihrem Problem machen müssen? Das ist ja dann meine Entscheidung und ich bin ein erwachsener Mensch, ich muss mit den Konsequenzen meiner Entscheidungen umgehen.
Mhm.
Und ich denke mir, jo, würden wir uns abgesehen davon nur halb so sehr dafür interessieren, was andere Leute bereuen könnten oder nicht, dann wäre die Welt vielleicht auch ein besserer Ort und dann würden wir uns vielleicht ein bisschen mehr umeinander kümmern.
Mhm. Warum glaubst du, triggerst du so viele Leute damit?
Ich habe da öfter drüber nachgedacht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil, wie gesagt, mir ist es ja auch wurscht, ob andere Leute Kinder kriegen oder nicht. Also macht's alle mit eurem Uterus, was ihr wollt. Also ich freue mich auch für euch, solange eure Kinder nicht in meiner Gegenwart Blockflöte spielen. Das freut mich doch alles. Also ich denke, man kriegt welche, kriegt keine. Mir ist scheißegal. Ich glaube, dass die meisten Leute, die das triggert, einfach selber nicht ganz zufrieden sind. Oder dass sie vielleicht eine Entscheidung nicht selbstbestimmt treffen konnten. Das ist mir ja auch bei der Buchpremiere passiert, da kam dann ja auch eine Frau, die war so 72 und die hat dann gesagt, ja, sie sind der egoistischste Mensch, der mir jemals untergekommen ist und hat mich dann so richtig so 5 Minuten lang so runtergebuttert.
Wow.
Und mir gedacht so, Alter, ich kann ja gar nichts dafür jetzt gerade. Mhm. Und dann meinte sie so, ja, ich hab 3 Kinder aufgezogen, ich habe das gerne gemacht. Und war so, ja, wollten sie die Kinder haben? Ja, ja, natürlich. Und war so, ja, und dann haben sie genauso egoistische Entscheidungen getroffen wie ich. Ja, aber danach kam dann nochmal so eine Schimpftirade, wo man dann gedacht habe, jo, also ich verstehe diesen Egoismusvorwurf total, weil im Wesentlichen stimmt's. Es ist eine egoistische Entscheidung von mir, aber wir brauchen jetzt nicht so tun, als wäre ein Kinderwunsch total selbstlos. Also so ein Kind fragt man ja auch nicht, ob es auf die Welt kommen will. Also im besten Fall kriegt man ein Kind, weil man ein Kind möchte. Das ist auch der einzige Grund, weshalb man es kriegen sollte, meiner Meinung nach. Weil ein Kind das verdient hat, von ganzem Herzen gewollt zu sein.
Mhm.
Und damit ist es halt auch eine egoistische Entscheidung, weil du sagst, ich will ein Kind, deshalb bekomme ich eins. Ist Egoismus. Und das heißt jetzt nicht, dass es was Schlechtes ist und dass ich das verurteile, sondern es ist einfach de facto Egoismus.
Voll. Und dann ist oft das Argument dann noch weiter. Eltern sind halt dann selbstlos, weil sie sehr viel Zeit ihren Kindern widmen.
Aber ja, aber deshalb ist der Kinderwunsch ja nicht selbstlos. Also deshalb, es geht jetzt nur um den Kinderwunsch, wenn ich sage, es ist egoistisch.
Mhm.
Nicht ums Elterndasein.
Voll.
Also das hat mit Egoismus dann meistens relativ wenig dann zu tun.
Und auch als kinderloser Mensch kann man sich dann um andere Leute kümmern, die nicht die eigenen Kinder sind.
Oder ja, voll, Kinder. Aber ich denke mal halt auch so, wer der Mann, der keine Kinder will, gefragt, ob er sich noch irgendwie um andere Kinder kümmert oder die Gesellschaft kümmert.
Mhm.
Also das ist ja irgendwie auch jedem wurscht. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Ding, das einfach mit so der Frauenrolle in der Gesellschaft auch wieder zu tun hat, dass von Frauen einfach erwartet wird, dass sie der Gesellschaft was zurückgeben und dass sie sich um andere kümmern, aber das alles am besten gratis, weil wir haben ja kein Geld dafür. Und wenn eine Frau dem Ganzen nicht entsprechen will, dann bringt sie die Gesellschaft zum Einsturz. Und das stimmt ja auch irgendwie, aber dann denke ich mir, dann sollte man vielleicht einmal drüber nachdenken, wie wir die Gesellschaft ändern können. Und vielleicht auch einmal Männer einbeziehen und die auch einmal verpflichten, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern, weil dann hängt das einmal nicht nur auf 50% der Weltbevölkerung.
Mhm. Vor allem so Modelle gibt es ja auch wie in Island zum Beispiel, jeder 6 Monate in Karenz.
Genau, finde ich auch gut.
Mhm. Voll. Same. Und was auch wichtig ist, so, du bist ja weiterhin fähig, Kinder zu bekommen.
Theoretisch durch, ja, durch künstliche Befruchtung.
Genau. Weil Biologie, ich kenne mich aus, ich habe...
Hast du nachgelesen?
Ich habe nachgelesen. Ich habe für die Folge über Abtreibung, habe ich mal nochmal von ChatGPT erklären lassen, wie Babys gemacht werden.
Voll gut. Und was sagt ChatGPT?
Okay. Die Samenzelle nähert sich der Eizelle. Eine setzt sich durch, danach macht die Eizelle zu. Und die Samenzelle muss durch die Gebärmutterschleimhaut dann, glaube ich, treffen sie sich in der Eileiter. Genau, und von der Eierstock, Eileiter, Gebärmutter. Und indem aber dir diese Verbindung wegtut, kommt die Eizelle nicht mehr dorthin. Und auch das Spermium kann es nicht treffen.
Genau.
Aber man kann dir oder sterilisierten Personen einfach eine befruchtete Eizelle einsetzen und der Rest funktioniert ja noch bis
genau.
Genau. Voll. Habe ich 100 Punkte?
Ich glaube ja. Also ich bin jetzt auch keine Medizinerin, aber für mich hat das ja logisch geklungen.
Sehr schön, ich bin stolz drauf.
Ja, ich bin auch stolz auf dich.
Was mich noch interessieren würde, für mich war das sehr befreiend, dein Buch zu lesen, weil ich eigentlich, also ich bin jetzt 35 geworden, in meinem Umfeld sind sehr viele kleine Kinder.
Ja, happy birthday nachträglich übrigens.
Dankeschön.
Bist du ein Zwilling?
Stier.
Ah, okay. Eins von den guten noch. Sorry, alle Zwillinge da draußen. Ja, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
Es gibt auch eine Folge über Astrologie in Erklär mir die Welt.
Ja, muss ich mir dann gleich anhören.
Aber aus der Sicht eines Astronomen, also.
Okay, also.
Skeptisch. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Schauen wir uns dann an.
Ja.
Ich höre es mir dann an, wenn ich raus bin.
Auf jeden Fall bekommen ganz viele Kinder im Umfeld und das ist wunderschön und die freuen sich, viele freuen sich. Manche sind so, ja. Manche Männer sind so, ja, in ein paar Jahren kann ich dann was mit ihnen anfangen.
Ja, also es wird ja auch oft gesagt, so Männer wollen Kinder, wie Kinder einen Welpen wollen. Und ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch irgendwie so ist.
Ja.
Weil kümmern sich dann ja eh wer andere drum.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist so, dass das so ein omnipräsentes Thema ist, dass auch ganz viele gibt, wo ich weiß, dass die nicht drüber reden, dass das bei ihnen nicht klappt, weil so ein großer Druck auf diesem Thema drauf ist. Und auch bei Leuten, die keine Kinder wollen. Also es macht irgendwie sehr viel mit allen diese Vorstellung, das ist eine der größten Dinge, die du machen kannst mit deinem Leben.
Ja.
Und da ist so viel Druck drin und das ist so offensichtlich, dass auch ganz viele Eltern nicht das geilste Leben haben.
Ja.
Das ist einfach...
Und da lastet man auch den Kindern einen wahnsinnigen Druck auf. So, der schlüpft jetzt gerade so ein kleines Kind und dann weißt du so, okay, du bist jetzt meine Welt, du mach mich jetzt happy. Das kann das Kind ja auch nicht leisten.
Voll. Und dass du da so offen und ehrlich drüber sprichst, dass dir das alles sehr auf den Sack geht, fand ich wahnsinnig befreiend.
Danke.
Und das Buch werde ich auch einigen Freundinnen von mir schenken.
Dankeschön. Ja,
weil das, glaube ich, wirklich gut tut. Vor allem, wenn man es mit Respekt macht und nicht sagt, okay, ich habe es verstanden und so ist die richtige Entscheidung, sondern du schreibst einfach, ich will so leben, wie ich gerne leben möchte und jeder soll das tun können.
Im Rahmen des Strafgesetzbuches natürlich, ja.
Ja.
Aber ja, ich denke mal, das tut ja eigentlich niemandem weh.
Voll.
Außer so ein paar Leuten im Internet mit Auto im Profilbild. Aber denen tut es auch weh, wenn jemand gendert. Boah, wenn die da wütend.
Ja.
Das ist immer sehr schön. Männer zu emotional fürs Internet.
ich bin ein Nerd und ich habe für alles mögliche Tabellen und Dokumente. Und ich habe auch ein Dokument, wo ich so Pro und Contra für Kinderkriegen sammle seit vielen Jahren.
Mhm.
Und ich habe mir da auch aufgeschrieben von einer Journalistin, die ich sehr gerne mag, Kelsey Piper. Die hat mal über das Thema geschrieben und die hat das so sachlich in zwei Tweets verfasst. Und das hat mich sehr erinnert an das, was du so geschrieben hast. Und sie schreibt so vier Punkte. Erstens, vier Punkte über Kinder, die sie anbringen möchte. Erstens ist, viele unterschätzen, wie unglaublich cool es ist, Kinder zu haben.
Mhm.
Finde ich schon spannend. Es sagen schon auch viele so, dass das einfach so ein Orges-Erlebnis ist, wenn das so dein eigenes Zutschke rumläuft.
Ich glaube das sogar.
Voll, kann ich auch sehr nachvollziehen. Zweitens sagt sie, es ist Aufgabe von Gesellschaft und Politik, zu schauen, dass Familien gut leben können, dass
sie
unterstützt werden. Drittens, wer keine Kinder möchte, soll in Ruhe gelassen werden.
Stimme ich auch zu.
Und viertens, Kinder sind nicht der einzige Weg für ein sinnvolles Leben. Es gibt vielen Leuten Sinn und das ist wunderschön. Aber auch einen Roman zu schreiben, eine Freundin durchzutragen durch ein schlimmes Ereignis im Leben, irgendeine Firma zu gründen oder wissenschaftliche Frage zu beantworten oder irgendein tolles Instrument zu spielen, all diese Dinge können Sinn geben. Und Kinder sind nicht irgendwie so ein magisches Ding, das diesen Sinn von so vielen anderen sinnvollen Dingen unterscheidet.
Voll. Hat sie recht.
Und das finde ich so wahnsinnig entspannt, angenehm. Und wenn wir vielleicht irgendwann alle so denken, dann vielleicht gehen dann deine Posts nicht mehr viral, weil sich keiner darüber aufregt.
Wahrscheinlich.
Also, genießt die Zeit noch, aber ich glaube, es dauert eh noch.
Ich glaube auch. Ich glaub, jeder Hater ist ein Glück mehr.
Wie gehst du persönlich, du beschreibst auch in dem Buch sehr interessant, wie du damit umgehst, wenn Menschen in deinem Umfeld schwanger werden.
Mhm.
Ich habe so dran gedacht, mich hat es erinnert an einen Freund von mir, der mir relativ kurz nach der Trennung von meiner Ex-Freundin gesagt hat, dass er Papa wird.
Mhm.
Und das war so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, alle glücklichen Pärchen dieser Welt, ich will euch irgendwo einsperren im Keller und jetzt mal ein paar Monate nicht sehen. Und der hat mir das dann so erzählt und ich war nur so, cool.
Ja. Jo, ich freue mich für dich.
Ja, voll.
Mein Auge schon überzuckt.
Voll. Und fand das bei dir sehr spannend, wie du das schilderst, dass du immer fragst so, und freust du dich drüber? Weil wenn du dich freust, dann freue ich mich auch. Das finde ich eine super Reaktion. Ich freue mich über deine Freude, aber nicht per se, dass du ein Kind bekommst. Weil eigentlich ist vielleicht für mich sogar Zach, wenn ich keines will und du jetzt die nächsten 5 Jahre am Spielplatz abhängen wirst.
Ja, also wobei ich auch sagen muss, also ich habe auch keine Freundin, die jetzt nur am Spielplatz abhängt und die ich sonst außerhalb davon nicht mehr treffen kann. Also ist mir das eigentlich relativ egal. Ich sorge mich manchmal ein bisschen um meine Freundinnen. Vor allem, wenn sich schon aus der Arbeitsstruktur von ihr und ihrem Partner abzeichnet, dass sie dann zu Hause bleiben wird, dann schicke ich ihr halt auch noch einen Link zum Formular fürs freiwillige Pensionssplitting mit, dass wir das gleich jetzt noch ausfüllen können. Ja.
Magst du kurz sagen, was das ist? Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man das mal
absolut. Das freiwillige Pensionssplitting ist in Österreich. Also du kannst ein Formular ausfüllen, was dann dafür sorgt, dass das Elternteil, das Hauptverdiener ist, einen Teil seiner Rentenpunkte auf die haupterziehende Person überschreibt. Also in den meisten Fällen, realistischerweise, müssen wir leider sagen, der Mann überschreibt der Frau einen Teil von seinem Pensionsanspruch.
Mhm.
Dafür, dass sie halt das gemeinsame Kind aufzieht. Was ich nur fair finde und was ich ehrlich gesagt einen absoluten Schatz finde, jetzt blöd gesagt, dass es nicht automatisch geht.
Voll. Ja.
Ich finde es ja nur angemessen. Ist das gemeinsame Kind, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und wenn eine Person der anderen so einen Rücken frei hält, dann sollte sie auch irgendwie was dafür kriegen.
Voll. Ja.
Gibt auch total viele Leute, die sagen, sie lassen sich das in den Ehevertrag reinschreiben, dass im Fall einer Trennung für jedes Erziehungsjahr irgendwie finanzielle Kompensation von 50.000 Euro geleistet werden muss. Finde ich auch fair. Klingt viel, aber irgendwie finde ich es fair, wenn man so aufrechnet.
Ja. Es machen leider so wenige Leute dieses freiwillige Pensionssplitting in Österreich.
Ja, total. Deshalb rede ich die ganze Zeit auch darüber, weil ich mir denke, wir müssen das alle in Anspruch nehmen. Also ich jetzt nicht, weil aus offensichtlichen Gründen, aber Leute mit Kindern sollten das unbedingt in Anspruch nehmen. Und bevor mir jetzt wieder irgendwas vorgeworfen wird, ja, auch wenn die Frau Hauptverdienerin ist und der Mann Haupterzieher ist, auch dann sollte in beiden Fällen ja abgesichert und fair sein.
Ja.
Kinder dürfen keine Armutsfalle sein. So.
Punkt.
I said what I said. Nächstes ist Politik.
Und dann kommt manchmal so, ja, aber jetzt Familie und Kinder bekommen, es ist so schön und das ist ja so unromantisch, jetzt über das Geld zu reden.
Ja, Altersarmut ist auch unromantisch. Das ist richtig unromantisch. Ich finde es total romantisch, seine Partnerin, seine Partner abzusichern, weil man sie liebt oder ihn liebt.
Vorher Romantik neu definiert.
Finde ich nämlich auch. Ja. Einfach mal Romantik neu definieren. Und ich finde das super. Ich finde es total romantisch.
Julia, mich würde noch interessieren, du beschreibst in deinem Buch so, dass du so auch von deiner Zeit in der katholischen Mädchenschule und von einem sehr irgendwie, also dass du dich wie viele andere Leute oft anpassen hast müssen, damit du so okay bist, wie du bist und nicht so viele Leute triggerst. Und heute...
Heute mache ich es genau gegenteil.
Also, mich würde interessieren, wie bei dir der Weg war oder der Prozess, dass dir das jetzt heute so ziemlich wurscht ist und du so dein Ding durchziehst, finde ich nämlich sehr bewundernswert.
Danke, also das ist, glaube ich, jahrelange Arbeit und sich dem Ganzen einfach immer wieder auszusetzen und dann einfach zu verstehen, dass es einen nicht umbringt, wenn einen irgendein Jürgen mit Auto im Profilbild nicht mag. Und auch nicht, wenn dich irgendjemand nicht mag, den du auch nicht magst. Also, und im Wesentlichen, wenn du so bist, wie du bist, ziehst du ja dann meistens nur die richtigen Leute an. Wenn du dich verstellst, dann ziehst du Leute an, die deine verstellte Version mögen, aber dich im Wesentlichen nicht unbedingt. Deshalb denke ich mal, man kann, und du kannst es eh nie allen recht machen. Es ist eh komplett egal, was du machst. Es wird immer Leute geben, denen das nicht gefällt und denen du dann vielleicht zu perfekt bist oder zu angepasst bist. Und dann denke ich mir, man zieht eh immer Leute an und stößt immer Leute ab, dann kann man genauso gut gleich die richtigen anziehen. Aber das ist etwas, woran ich auch jeden Tag nochmal arbeite. Und irgendwann wird es da dann zum Glück immer egaler.
Und die Arbeit ist, sich dem einfach aussetzen.
Also ich habe Konfrontationstherapie gemacht quasi, ja. Aber ich glaube, man kann das sicher auch irgendwie anders therapeutisch aufarbeiten. Vielleicht mit professioneller Begleitung ist vielleicht ein bisschen gesünder.
Ja. Also mit Jürgens auf Instagram.
Ja, genau, so habe ich es halt gemacht. Und irgendwann wird das Feld halt immer dicker, aber es ist auch schade, dass es so dick werden muss, weil einfach Leute Arschlöcher sind.
Ja.
Aber man muss sich auch immer vor Augen halten, so Leute, die im Internet kommentieren, sind immer noch Leute, die im Internet kommentieren. Das hat im Wesentlichen keinen Einfluss auf dein Leben.
Und zum Abschluss möchte ich noch einen Gruß an alle Jürgens, die ich persönlich kenne, aussprechen. Nicht alle von euch sind.
Ich kenne auch einen Jürgen, der sehr labernd ist. Also liebe Grüße auch an dich, Jürgen. Es gibt auch andere Namen, wo Leute Arschlöcher sein können, so Günther oder so. Oder generell viele Namen mit Ü.
Liebe Julia, danke für deine Zeit.
Danke ebenfalls, hat mich sehr gefreut.
Was nehme ich mir mit? Erstens, wer sich gegen Kinder entscheidet, ist nicht gegen Kinder. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Seit sich Julia dafür entschieden hat, sicher keine Kinder zu bekommen, fällt ihr der Umgang mit Kindern eigentlich viel einfacher, weil der Druck abgefallen ist, den die Gesellschaft auf sie ausgeübt hat. Wer selbst keine Kinder möchte, kann trotzdem einen sehr liebevollen Umgang mit Kindern pflegen. Zweitens, über wen wir uns ärgern, sagt sehr viel über uns selbst aus. Wenn ich mich über eine Person extrem aufrege, kann ich von dieser Person sehr viel über mich selbst lernen. Warum halte ich es als Vater oder als Mutter nicht aus, dass sich andere Personen für ein anderes Leben entscheiden? Warum halte ich es ganz schwer aus, dass eine junge Frau einfach eine völlig legitime private Entscheidung für ihr eigenes Leben selbstbestimmt wählt? Drittens, wir sind alle Egoisten. Egal, ob man sich für oder gegen Kinder entscheidet, man macht es immer aus egoistischen Gründen. Niemand bekommt Kinder, um das Pensionssystem am Leben zu erhalten. Sondern die Menschen bekommen Kinder, weil sie sich ihr eigenes Leben damit schöner und erfüllter vorstellen. Und das ist komplett okay. Genauso ist es komplett okay, wenn man sich das eigene Leben schöner und erfüllter ohne Kinder vorstellt. Also beide Personen sind genauso viel oder genauso wenig Egoist in ihrer Entscheidung.
Und jetzt noch das Outro von mir. Ich bin Mitzi, Hörerin des Monats. Ich arbeite als Coachin, Supervisorin und psychologische Beraterin und unterrichte außerdem an der HTL Braunau in Oberösterreich. Die Folge 225, Erklär mir Coaching, mit Miriam Junge möchte ich euch sehr ans Herz legen. Ich bin überzeugt davon, dass der Bedarf an Coaching groß ist. Im Beruf, aber auch in Partnerschaft und Familie. Viele wissen aber gar nicht so genau, was Coaching eigentlich ist und wie es sich von Psychotherapie unterscheidet. Und genau das erklärt Miriam Junge gleich zu Beginn sehr klar und nachvollziehbar. Man bekommt ein gutes Gespür dafür, wo man mit seinen Themen gut aufgehoben ist und ob es wirklich passt, klärt sich ohne dies im Erstgespräch. Kritisch sehe ich allerdings ihren Punkt, dass Coaching nur bei Coaches mit therapeutischer Ausbildung sinnvoll sei. Aus meiner Sicht kommt es viel mehr auf die einzelne Person an, egal ob Coachin oder Therapeutin. Die Coachin-Klientinnen-Beziehung muss stimmen. In Österreich sind die Anforderungen für Lebens- und SozialberaterInnen sehr hoch. Nur der Begriff Coach ist leider nicht geschützt. Und klar, auch unter TherapeutInnen gibt es gute und weniger gute. Aber gerade deshalb finde ich die Folge so wertvoll. Sie regt an, bewusst hinzuschauen, zu vergleichen und das eigene Gefühl ernst zu nehmen. Abschließend noch die Credits. Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann stecken ihre Energie ins Mitwirken. Sissi Grant sorgt dafür, dass ihr guten Sound im Ohr habt. Für die Werbung zuständig sind Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Firmen, die mitmachen. Kleine Buchungen? Geht direkt auf erklärmir.at/Werbung. Und zuletzt ein dickes Danke an alle UnterstützerInnen. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Ich bin auch eine davon und finde, es zahlt sich wirklich aus. Mehr Infos gibt's auf erklärmir.at/support. Es grüßt euch herzlich, eure Mitzi.